Guten Morgen zusammen. Es ist schön, Gäste zu sehen, die meine Arbeit rechtfertigen. Die werdet ihr gleich sehen, die Arbeit, die ich mir gemacht habe. Ich versuche es nämlich wieder mehrsprachig zu machen. Also da oben an der Wand mit den Folien. Wir sind ja zurzeit in einer Predigtreihe über Schritte des Glaubens. Ja, Schritte des Glaubens. Und diese Schritte des Glaubens, dieser Gedanke, aus dem Vertrauen zu Gott heraus Schritte zu gehen, wollen wir auf verschiedene Lebensbereiche betrachten. Und heute wollen wir über Schritte des Glaubens im Zusammenhang mit Arbeit uns anschauen. Jesus sagt, komm, folge mir nach, lauf mit mir Schritte, geh mit mir zusammen den Weg des Lebens. Deswegen ist das ein zentrales Thema der Nachfolge Jesu Christi. Und wir haben ja im letzten Jahr auch schon mal so eine Reihe gemacht. Und da habe ich auch schon mal über Arbeit gepredigt. Aber vielmehr aus diesem Aspekt heraus ist das etwas, was Gott für uns vorgesehen hat zu arbeiten oder es besser Freizeit zu haben. Und für wen arbeitet man denn eigentlich? Und da habe ich einen sehr starken Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir uns vor Augen führen sollen, dass wir zuallererst für Gott arbeiten und nicht für Menschen. Das fällt manchmal hinten runter. Wir vergessen das in unserem Arbeitsleben, aber wir arbeiten zuallererst für Gott. So, da werde ich heute nicht so sehr drauf eingehen, aber ich möchte euch ermutigen, ruhig auf der Internetseite von der Gemeinde mal am 10.05.2015 nachzuhören. Da ist die Predigt von vor einem Jahr zu dem gleichen Thema. Aber heute geht es ja, und auch in dieser Predigtreihe geht es uns ja mehr um konkrete Schritte zu gehen. Ganz konkrete Schritte aus dem Vertrauen zu Gott heraus zu gehen. Und das war gar nicht so einfach, sich konkrete Schritte zu überlegen. Ich bin mal auf 5 Schritte gekommen, die werde ich euch auch gleich vorstellen. Weil wir sehr unterschiedliche Voraussetzungen hier haben. Wir haben Leute, die sind Schüler. Wir haben Leute, die sind Angestellte, wir haben Leute, die sind Arbeiter, wir haben Arbeitssuchende, wir haben Berufsunfähige, wir haben Rentner und dann haben wir auch noch solche, die gerne arbeiten würden, aber nicht arbeiten dürfen. Das sind unsere Flüchtlingsfreunde, die würden gerne arbeiten, aber sie dürfen auch nicht, noch nicht. Ich hoffe, das kommt dann auch dazu, dass sie in Arbeit hineinkommen. Und die Frage ist, wie läuft unsere Beziehung zu Gott in dieser Fragestellung zu Arbeit? Weil es eben welche gibt, die arbeiten, um Geld zu verdienen und solche, die auch ehrenamtlich arbeiten. Deswegen möchte ich den Begriff der Arbeit nicht so sehr auf erwerbstätige Arbeit legen oder auf die Arbeit, mit der man Geld verdient, sondern grundsätzlich auf Arbeit und Dienste. Und dann denke ich, können wir uns alle angesprochen fühlen. Ich möchte noch mal kurz auf die erste Predigt eingehen. Da habe ich ja erklärt, was die Bibel über Glaube sagt. Denn wenn wir über Glaubensschritte reden, dann müssen wir auch darüber Bescheid wissen, was meint denn die Bibel mit Glaube? Und da hatte ich, das habe ich hier mal zusammengefasst, 3 verschiedene Aussagen getroffen. Die eine ist, Glaube ist nicht nur Vermutung oder Mutmaßung, sondern ist ein innerliches überführt sein, eine unumstößliche Überzeugung im Herzen zu haben. Und manchmal fängt das damit an, dass man erst allgemein etwas glaubt und dann anfängt es persönlich für sich zu glauben. Und um diesen Glauben geht es, dass man das, was Gott für einen hat, dass es zu etwas Eigenem wird, für das eigene Herz. Das zweite ist, Glaube ist Vertrauen nicht so sehr in Ergebnisse, sondern in eine Person. Und das ist die Person Gottes, in seiner Art, in sein Wesen, was seine Güte anbetrifft, seine Barmherzigkeit, seine Treue, all diese Wesenszüge Gottes, dass man da sein Vertrauen hineinlegt. Das ist Glaube. Und zu guter Letzt, das wird uns ja auch im Jakobusbrief sehr nahegelegt, ist Glaube nur dann wirklich vorhanden, wenn auch Schritte folgen. Die Bibel sagt, der Glaube, wenn er keine Taten sieht, der ist einfach Tod, da ist Selbstbetrug. Man denkt zwar, man glaubt irgendwie was, aber wenn sich das nicht wirklich ausdrückt, dann betrügt man sich eigentlich selber. So, und das Ganze will ich jetzt mal beziehen auf das Arbeitsleben beziehungsweise auch auf ehrenamtliche Arbeit und uns fragen, wie sieht's aus mit unserer Bereitschaft, Schritte in diesem Bereich zu gehen? Und ich glaube, dass es deswegen ganz notwendig ist, in die Bibel zu schauen und dass wir uns wirklich darauf verlassen, wie Gott sich dort offenbart. Also das ist hier ein wichtiges Buch. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Lest das. Er erkennt Gott da drin und er kennt seine Gedanken da drin und da finden wir auch die Gedanken über die Arbeit drin. Und da gibt es einiges, was zum Arbeitsleben zu sagen ist oder auch zur Bereitschaft zu arbeiten, zur Bereitschaft des Dienstes etc. Aber da nochmal der Verweis auf die Predigt vom letzten Jahr. Da bin ich sehr viel grundsätzlicher dran gegangen. Heute soll es mir, wie gesagt, um Schritte des Glaubens gehen. Aber was ist jetzt der Glaube? Um das nochmal ganz kurz vorauszuschicken. Der Hebräerbriefschreiber schreibt da im 11. Kapitel, im Vers 1 und Vers 6, was ist nun der Glaube? Er ist das Vertrauen auf das, was wir hoffen, was sich jetzt erfüllen wird, und eine Überzeugung von dem, was man nicht sieht, dass es existiert. Es ist unmöglich, in Vers 6 dann, es ist unmöglich, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, der muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Da haben wir schon verschiedene Aspekte, die den Glauben ausmachen. Als erstes, wie ich schon gesagt habe, ist Glaube eine innere Gewissheit, eine Überzeugung. Und so ein inneres Überführtsein von Gott selber. Und da braucht man immer jemanden von außen zu. Glauben kann man sich nicht selber produzieren. Man kann zwar ganz viel in der Bibel lesen, aber dass das, was da drin steht, für einen persönlich wird, das ist Wirken von Gott. Und damit beschenkt er uns und damit will er uns auch beschenken. Wie wir hier gelesen haben, die glauben, die müssen glauben, dass Gott existiert, das ist sowieso klar, aber die müssen auch glauben, dass er denjenigen belohnt, der ihn sucht, der ihn in seinem Wort sucht, der ihn im Gebet sucht. So ist Gott. Das ist ein Wesenszug Gottes, dass er belohnt, ja, dass er beschenkt, dass er reagiert auf unsere Fragen. Also das ist seine Art. Er ist Belohner. Und das ist ja schon ein relativ naher Bezug zur Arbeit auch irgendwie. Lohn, Belohnung, Arbeit hängt ja irgendwie zusammen. Man kriegt Geld für seine Arbeit, man kriegt Lohn. Aber mir ist wichtig, ganz deutlich zu machen, dass Lohn bei Gott nicht immer gleich Geld ist. Ja? Und ich möchte euch da eine Geschichte erzählen, und zwar das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Das findet ihr in Matthäus 20 von 1 bis 15. Das habe ich jetzt nicht, weil das einfach zu langer Text ist, hier aufgelistet. Ich erzähle es einfach mal nur. Jesus hat ja verschiedene Gleichnisse genommen, um deutlich zu machen, wie das Reich Gottes ist. So, und das muss man wissen, ein Gleichnis ist ein Vergleich. Es sagt nicht, so ist es, sondern so ähnlich ist es oder in etwa so ist es. Ja? Und Jesus erzählt vom Reich Gottes. Gott ist der König in seinem Reich. Jesus will den Zuhörern bestimmte Aspekte dieses Herrschaftsbereiches Gottes deutlich machen. Und dann erzählt er die Geschichte von einem Mann, der einen Weinberg hatte und der wollte gerne, dass Arbeiter seinen Weinberg in Schuss bringen. Ja? Und dann ist er morgens an den Marktplatz gegangen. Und in der Zeit, wo Jesus lebte, gab es ganz viele Tagelöhner. Das sind Leute, die sind nicht zum Arbeitsamt gegangen oder zum Jobcenter, sondern die sind auf den Marktplatz gegangen und haben gewartet, bis einer kommt und ihnen Arbeit anbietet. Und dann sind die dahin und haben gesagt, dich will ich und dich und dich und ihr kommt mit in den Weinberg. Und er war morgens, früh morgens da und hat die ersten Leute da mitgenommen. Und die haben im Weinberg gearbeitet. Und er hat vorher mit denen eine Vereinbarung getroffen. Er hat gesagt, ihr kriegt für den Tag ein Dinar. Egal wie viel Geld das jetzt ist, ihr kriegt eine bestimmte Summe an Lohn dafür. Und dann hat er sich gesagt, gehen wir auch nochmal um 9 Uhr hin. Da waren auch noch Leute da, die hatten noch keinen Job gefunden. Da hat er auch wieder ein paar mitgenommen. Und dann ist er um 12 Uhr nochmal hin. Und da hat er dann auch nochmal Leute mitgenommen. Und um 3 Uhr ist er auch nochmal hin, obwohl 4 Uhr Feierabend ist. Ist er um 3 Uhr auch nochmal hin und hat auch nochmal Leute mitgenommen. So, die haben dann nur noch eine Stunde gearbeitet. Und die anderen haben halt ihre 8 Stunden gemacht. Ich breche das mal auf unser Arbeitsleben hier runter. Und dann kommt es zur Auszahlung. Und dann kriegen die Geld. Und zwar kriegt jeder das Gleiche. Und die morgens um, würden wir vielleicht auch machen, die morgens um acht angefangen haben, um sechs angefangen haben, die haben gesagt, aber Moment, die kriegen ja, die haben nur eine Stunde gearbeitet, die kriegen genauso viel Geld wie ich, der ich acht Stunden gearbeitet habe, das ist aber ungerecht. Und dann sagt der Wein, der Besitzer von dem Weinberg, haben wir nicht eine Vereinbarung getroffen? Bist du neidisch, weil ich den anderen einfach mehr Geld gebe? Ich kann doch mit meinem Geld machen, was ich will, und ich treffe Vereinbarung mit meinen Arbeitern. Und gut ist, also es ist doch meine Sache. Sondern wir denken, was will Jesus uns damit sagen, ist doch total ungerecht. Eine Sache möchte ich betonen. Erstens, es geht darum, dass es Belohnung gibt. Es gibt Lohn für die Arbeit. Das ist das Erste. Aber dieser Lohn ist in diesem Fall zwar Geld, worauf sich aber das Gleichnis bezieht, ist etwas ganz anderes. Das ist nämlich übertragen auf unsere, die wir Jesus nachfolgen und er sozusagen der Besitzer von diesem Weinberg ist und uns einlädt zu arbeiten in dem Weinberg. Da ist es egal, ob sich jemand mit 13 Jahren zu Jesus entschieden hat, also relativ früh in seinem Leben, so wie ich, oder jemand erst mit 85 dazu kommt. Am Ende, jeder, der zu Jesus kommt, kriegt das Gleiche, nämlich Heil und ewiges Leben. Und zwar nicht der eine so ein bisschen und der andere mehr, weil er so lange ja schon mit Jesus gegangen ist, sondern alle gleich. Alle kriegen das ewige Leben. Alle kriegen den gleichen Lohn. Also zweiter Gedanke, hier geht es zwar um Geld, aber bei Gott ist Belohnung nicht unbedingt Geld. Okay, könnt ihr diesen Gedanken nachvollziehen? Da kriegt jeder einen Dinar. Wenn wir Gott sehen als jemand, der belohnen will, und Jesus benutzt ja diese Gleichnisse aus dem Arbeitsleben extra, um auch solche Dinge deutlich zu machen. Wenn wir Gott so sehen, dann kommen bestimmte Fragen auf. Und die werden wir, wenn wir sie aus der Brille Gottes sehen und aus der Überlegung, ich kann mit Gott gemeinsam durchs Leben gehen, bekommen wir andere Antworten auf diese Fragen. Und ich will diese Fragen einfach mal hier so auflisten. Also zum Beispiel, was haben wir da? Will Gott mich strafen durch Arbeit? Ja? Will er mich strafen durch Arbeit? So nach dem Motto, ich bin in einem solchen Zwangskorsett der Arbeit, das fühlt sich an wie eine Strafe. Herr, was soll das? Und manchmal haben wir ja auch so das Gefühl, Rente ist irgendwie sehr viel erstrebenswerter und die Leute fiebern alle auf die Rente zu, als das Arbeitsleben selber. Ich glaube, wir sind da von unserem Denken her ganz falsch gepolt. Ich glaube zutiefst, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir arbeiten. Und zwar egal, ob jetzt ehrenamtlich, für Geld oder so. Er hat uns so gemacht. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Er ist Schöpfer, er ist immer kreativ. Und so hat er uns auch gemacht. Wir sind nicht dazu gedacht, irgendwie zu faulhänzen oder so den Tag verschwinden zu lassen, sondern Gott hat uns geschaffen dazu, dass wir arbeiten sollen. Ganz klar. Das ist Teil unserer Identität. So hat er uns gemacht. So, also wenn man die Frage hat oder so eine Wertigkeit in der Arbeit hat und sagt, die ist aber ganz schlimm, dann muss man sich mal vor Augen führen, dass die Leute, die Arbeit haben, immer die beneiden, die keine haben. Und die Leute, die keine Arbeit haben, immer die Leute beneiden, die Arbeit haben. Schon mal aufgefallen? Und da muss man wirklich mal drüber nachdenken, was ist denn der Wert von Arbeit und was ist der Sinn von Arbeit? Die zweite Frage könnte sein, verschafft die Arbeit mir selber Bestätigung oder Wert? Also arbeite ich, damit ich Anerkennung bekomme? Egal ob jetzt über Geld oder über Lob. Arbeite ich dafür? Dann arbeite ich für Menschen. Und ich habe eingangs schon gesagt, unsere Herzenshaltung in der Beziehung zu Gott sollte sein, dass wir in erster Linie arbeiten für ihn. Und in zweiter Linie denn auch natürlich die Arbeit für unseren Arbeitgeber machen. Aber eigentlich geht es darum, zu arbeiten für Gott. Ich weiß nicht, vielleicht ist ein ganz neuer Gedanke, dass du denkst, ja, ich bin da aber irgendwo in einem Büro und mache da irgendwelche Formulare für dich aus. Mache ich das für Jesus? Komisch. Ja, es hat schon was damit zu tun, dass das was mit deiner Beziehung zu Jesus zu tun hat. Nicht alles, was für Jesus ist, ist irgendwie hier predigen oder ist beten oder ist Seelsorge oder sich um Leute kümmern, sondern selbst die ganz normale, säkulare Arbeit, die wir machen. Mauern, schweißen, was weiß ich, all die Sachen oder uns Gedanken machen über Softwareprogramme oder was weiß ich, Kabel verlegen, egal was, sollte von dieser Haltung her bestimmt sein, dass wir es für Gott tun. Und meinen Wert soll ich schon gar nicht aus meiner Arbeit herausziehen. Ich weiß, diese Versuchung war sehr groß am Anfang meines Berufslebens. Das hat immer mehr nachgelassen, Gott sei Dank. Dass ich irgendwie auch so stolz darauf war, ich bin jetzt Ingenieur. So, hab da jetzt einen Titel auf meiner Visitenkarte. Leute, ich werde euch gleich noch da hineinführen. Da müssen wir gleich mal das Ding hier rauftragen. Dass das total bei Gott überhaupt keine Bedeutung hat, was wir für Titel haben. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Oder das könnte die Frage sein, wieso arbeite ich mit Menschen, die mich irgendwie, die scheinbar gegen mich sind? Ne? Wieso erlebe ich Mobbing am Arbeitsplatz? Wieso erlebe ich Stress am Arbeitsplatz? Und die Fragen aus der Perspektive eines Lebens mit Jesus zusammen da durchzugehen, beantworten sich einfach anders. Die beantworten sich anders, als wenn ich es nur so beantworte. Und zu guter Letzt natürlich, die habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, die Frage, wie kann ich denn Gottes Herrschaft, wie kann ich denn sein Reich an meinen Arbeitsplatz bringen? Jetzt kommen wir mal zu den 5 Schritten, die ich mir ausgedacht habe. Und ich hoffe, dass ich irgendwo habe ich versucht, alle irgendwie abzuholen. Der erste Schritt ist grundsätzlich mal Ja zur Arbeit zu sagen. Da habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet gerade. Der zweite Schritt ist der Schritt in einen Beruf hinein. Als Glaubensschritt. Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwelche Lebensschritte beschreiben, sondern ich will Glaubensschritte beschreiben. Der dritte Schritt ist, im Beruf mal was Neues zu machen oder auch mal den Beruf zu wechseln. Der vierte Schritt ist, im Berufsleben auf Menschen zuzugehen. Und der fünfte Schritt ist die Frage, können wir gerechten Lohn einfordern? Weil da gehört, ist auch ein Schritt, auf den Arbeitgeber zuzugehen und zu sagen, geht da mehr? Ja, ist ein Schritt. Und wenn man den mit Jesus geht, ist das was anderes, als wenn man den alleine geht. So, habe ich versucht, verschiedene Schritte im Arbeitsleben mal zu betrachten. Wie ich schon gesagt habe, sind diejenigen, die arbeiten müssen, oft neidisch auf die, die es nicht müssen. Und dem liegt ja ein Denken zugrunde, dass es erstmal ein notwendiges Übel ist und dass Arbeit erstmal, naja, muss halt gemacht werden zum Lebensunterhalt. Und man ist nicht mit dieser Blickrichtung da, dass es unsere Bestimmung ist, dass es zu unserem Wesen gehört, dass wir arbeiten sollen. Dass Gott uns so gemacht hat. Er hat Adam und Eva ins Paradies gesetzt mit einer Aufgabe, sofort. Er hat sofort eine Aufgabe gegeben. Da war noch kein Sündenfall, so da war die Arbeit auch noch nicht schwer. Durch die Sünde sind natürlich verschiedene Sachen gebrochen oder verdreht worden. Aber da sage ich gleich noch was zu. Diejenigen, die jetzt auf die schauen, die arbeiten dürfen, und die oft beneiden, denen liegt vielleicht auch zugrunde, dass die Arbeit ihnen Bedeutung gibt. Und das war auch nicht Gottes Absicht, dass uns Arbeit Bedeutung gibt. Ich möchte euch mal was kurz mit reinnehmen. Und zwar gibt es ganz am Anfang der Bibel 2 Stammbäume. Und diese Stammbäume sind sehr interessant. Also wir fangen mal an hier, ich hoffe, ich kriege da aus dem Kopf so hin. Wir fangen mal an hier mit Adam und Eva. Und die haben ja zusammen, Kain und Abel gezeugt. So, Kain und Abel gezeugt und die beiden hatten ja Stress miteinander und er ist ja dabei ums Leben gekommen. Also ist er ermordet worden, Abel. Und ich meine, es steht im 1. Mose 4, im 4. Kapitel, steht der Stammbaum von Kain. Ja, der Stammbaum von Kain, also die Nachfolgelinie von Kain. Und dann am Ende steht, dass Adam und Eva noch einen Sohn gezeugt haben, nämlich den Seth. Ja? Und in 1. Mose 5 steht der Stammbaum von Adam bis Noah. Da steht der Stammbaum, Adam bis Noah und hier von Kain. So interessant ist, wie sich diese Stammbäume unterscheiden. Liest einer gerne Stammbäume in der Bibel? Das ist hochinteressant. Die unterscheiden sich nämlich folgendermaßen. Hier gibt es einen Vers, den ich jetzt nicht auswendig im Kopf habe. Da heißt es, dass Kain zu Gott gekommen ist und hat gesagt, du wirst mich ja, ich werde ja sowieso unter einem Fluch leben. Und Gott hat zu ihm gesagt, nein, wer dich anrühren wird, wer dich umbringen wird, der wird gerecht werden. Und er hat ihn markiert. Gott hat den Kain markiert, dass er nicht vogelfrei ist, dass er nicht umgebracht werden sollte von jedem Beleidigungen. Und dann heißt es da, und Kain ging weg von Gott. Und hier, Seth hat einen Nachkommen, der hieß Enosch. Ist zwar klein, aber Enosch. Und an der Stelle heißt es, ist auch im ersten, steht noch im vierten Kapitel, da heißt es, und die Menschen fingen an, Gott zu suchen, zu loben. Irgendwie sowas. Hier heißt es, die Menschen fingen an, Gott zu suchen. Hier hieß es, Kain ging weg von Gott. So, und wenn wir uns jetzt mal diese Nachfolge von dem Kain anschauen und wir gucken uns mal die Nachfolge von Adam bis Noah an, dann wird in diesem, müsst ihr mal durchlesen, sehr interessant, dann wird in dieser Linie wird beschrieben, die haben Städte gebaut, die haben mit Metallkunst gearbeitet, das waren Musiker, das waren so Flötenspieler und Zitherspieler. Und also es werden in dieser, da steht von keinem, wie alt der geworden ist. Von keinem einzigen, der da in dieser Linie steht, steht, wie alt er geworden ist. Da steht nur drin, was die gemacht haben. Das heißt, diese Linie hat sich definiert über ihren Job. In dieser Linie steht überhaupt nicht, was die gemacht haben. Aber steht bei allen präzise das Lebensalter. Was kann man daraus lernen? Daraus kann man lernen, dass es total wichtig wird, wer wir sind, aus dem, was wir machen, wenn wir von Gott weg sind. Aber dass es total unwichtig ist, was wir machen für Gott, wenn wir bei ihm sind. Habt ihr das nachvollziehen können? Ja? So, wir definieren uns nicht über unsere Arbeit. Das ist ein Leben ohne Gott, sondern wir definieren uns, weil Gott uns lieb hat. Weil er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Das macht uns aus. Ja? Also hier Werke, sag ich mal, oder Job. Und hier ist Lebensalter. Müsst ihr mal echt lesen. 1. Mose 4 und 1. Mose 5. Und ihr werdet diesen krassen Unterschied sehen. Dass die ganze Definition der Leute über ihre Tätigkeit ist und die Definition der Leute über ihr Lebensalter. Man könnte also sagen, bei Gott sind die Tage wichtig und die Tage sind irgendwie, weil sie von Arbeit definiert sind, sind nicht erwähnenswert. Ist nicht erwähnenswert, wie alt die geworden sind, weil die sich über ihren Beruf definiert haben. Also Arbeit ist gut und ist von Gott gewollt, weil er uns so gemacht hat, aber sie soll niemals dazu führen, dass wir uns durch die Arbeit definieren. Und die Arbeit ist ja so durch den Sündenfall entartet, ist ja pervertiert worden, ist ja verdreht worden. Das eine ist, dass wir uns definieren über unsere Arbeit, was ich euch gerade erklärt habe. Das andere ist, dass wir sie machen müssen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist der große Unterschied. Adam und Eva brauchten nicht zu arbeiten im Paradies, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das lief irgendwie anders. Ich weiß nicht genau wie, aber es lief irgendwie anders. Danach mussten sie arbeiten, damit sie überleben konnten. Das ist der Fluch, der da drin liegt, der durch die Sünde in das Arbeitsleben auch reingekommen ist. Von Gott gibt es eigentlich keine Option zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. So, also es ist klar, er möchte, dass wir arbeiten, dass wir dienen, sei es jetzt erwerbstätig oder sei es auch ehrenamtlich. Das zweite, der Schritt in den Beruf. Man kann ja solche Schritte gehen in verschiedenen Art und Weisen, entweder im Vertrauen auf Gott und auf seine Güte oder eben alleine. Und ich weiß nicht, wer jetzt gerade in Bewerbungsprozessen steht. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich gerade bewirbt. Und in einer Bewerbung liegt immer die Gefahr, dass, weil man sich ja so anbieten muss, mit seiner Kompetenz, mit dem, was man kann und was weiß ich, liegt immer die Gefahr drin, die da an der Tafel steht. Immer die Gefahr, sich über sozusagen seine Kompetenz zu definieren. Deswegen, jeder, der in einem Bewerbungsprozess ist, den möchte ich ermutigen, zwar zu seinen Stärken zu stehen und die auch zu formulieren, sich aber nicht darüber zu definieren, sondern aus der Beziehung zu Gott zu sagen, das ist viel wichtiger als das, was ich kann, sondern das, was ich bin. Ich bin Kind Gottes, das ist viel, viel wichtiger. Denn Gott liebt dich, unabhängig davon, ob du für einen Job geeignet bist oder nicht. Und wir sind ja definitiv nicht für jeden Job geeignet. Das müssen wir, glaube ich, demütig zugeben. Der Glaubensschritt bei einer Bewerbung oder bei dem Einstieg in einem Beruf liegt also darin, der Glaubensschritt, sich auf Gottes Liebe zu verlassen, sich darauf zu verlassen, dass Gott sich kümmert, dass Gott seine Hände mit im Spiel hat, auch in einem Bewerbungsprozess, und dass Negativbeurteilung, also zum Beispiel eine Absage, dass die uns nicht aus dem, sozusagen von dem Felsen Jesus runterhaut. Es soll also nicht existenziell werden, wenn wir eine Absage kriegen, sondern wir werden sozusagen in unserem Vertrauen zu Jesus geprüft, ob wir weiterhin damit rechnen, dass er für uns sorgt. Und es ist sehr wesentlich, dass man seinen Wert bei ihm hat. Der dritte Schritt des Glaubens ist etwas Neues. Und egal, ob es jetzt innerhalb eines Berufs ist, wo man neue Sache macht, oder ob es ein Berufswechsel ist, was Neues ist immer mit Risiko behaftet. Man verlässt immer irgendwas Bekanntes und lässt sich auf etwas Neues ein. Ja, da braucht man auch ein Stück weit Mut zu. Es gibt Menschen, sind da risikofreudiger, es gibt Leute, die leiden dann lieber an einem Job, anstatt dass sie sagen, Mensch, ich nehme das jetzt mal in der Hand und ich ändere mal meine Situation, weil man ja nicht weiß, was passiert. Vielleicht wird's ja schlimmer. Ja? Ein Leben aus dem Vertrauen zu Gott heraus ist da eben nicht selbstherrlich und ist auch mutig, sondern also es geht darum, dass man mit Gott einfach da auch neue Dinge wagen kann und wagen soll. Übrigens auch innerhalb einer Aufgabe in der Gemeinde oder in irgendwelchen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die man macht. Auch da darf man ruhig sich in neue Gebiete hineinwagen. Und das sind Glaubensschritte. Denn ich verlasse mich nicht zuerst auf mein Können, sondern ich verlasse mich zuerst auf Gott. Und das Wesentliche dabei ist, dass man sagt, Gott ist mein eigentlicher Versorger. Nicht mein Arbeitgeber ist mein Versorger, sondern Gott ist mein Versorger. Das ist unsere Freiheit, die wir haben. Dass wir nicht mehr Sklaven sind, sondern Freie. Wir sind nicht mehr Sklaven unserer Arbeitsumstände oder unserer Arbeitgeber, sondern wir sind frei darin zu entscheiden, ob wir uns von Gott abhängig machen und dann neue Schritte gehen können. Lass den Arbeitgeber Arbeitgeber sein, ist egal. Wir wollen natürlich im Frieden sein, das ist nicht die Frage. Aber unser Leben wird nicht mehr bestimmt von den Arbeitsumständen, wird nicht mehr bestimmt von dem Arbeitgeber. Das ist erstmal eine Haltungsfrage. Erlebe ich zum Beispiel Druck am Arbeitsplatz oder in meiner Aufgabe, die ich habe, dann bin ich ja ganz stark in der Versuchung, das anders zu sehen und auch anders zu glauben. Und deswegen ist es ein Glaubensschritt, da rumzuzwitschen und zu sagen, Gott, du bist mein Versorger in allererster Linie. Das gilt natürlich auch für einen Erstbeginn eines Berufs, aber eben auch für einen Berufswechsel oder für etwas Neues im gleichen Berufs, bei der gleichen Firma zum Beispiel. Also das eine kann ja sein, dass wir uns fühlen als Sklave unseres Arbeitgebers. Das andere kann aber sein, das würden wir nie sagen, aber dass wir Sklaven des Geldes sind. Dass wir sozusagen Furcht davor haben, ins Bodenlose zu fallen, unseren Lebensstandard nicht mehr zu halten. Und wir arbeiten wegen des Geldes. Sozusagen das Geld ist derjenige, der uns im Griff hat. Und dazu möchte ich gerne, dass wir eine etwas längere Bibelstelle lesen. Und zwar in Matthäus 6, Vers 24 bis 33. Die Engländer können schon mal lesen da oben. Die Arabisch sprechenden kriegen es gleich. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Also vielleicht sei gesagt, das sind Jesus-Worte. Hat Jesus gesagt. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld oder dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, seinem Leben auch nur eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Felde an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, herrlich kleidet, wird er dann nicht erst recht sich um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Wenn wir über unsere Arbeit nachdenken, aus dem Glauben heraus, und ich sage, unser Glaube soll ja ausgerichtet sein auf Gott, nicht auf unsere Möglichkeiten, nicht auf unsere Arbeitgeber, nicht auf das Geld, darauf soll unser Vertrauen nicht gegründet sein, sondern auf Gott, dann zeigt uns Jesus hier, wie der Vater im Himmel mit uns umgeht. Und er sagt, es ist eben nicht möglich, zweierlei Herren zu dienen. Es ist eben nicht möglich, sozusagen das Geld so hoch zu bewerten. Das geht nicht gleichzeitig mit Gott. Also entweder oder. Und das andere, was er hier sehr deutlich macht, ist und sehr bildlich darstellt, ist, dass Gott unser Versorger ist. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wann wir es brauchen. Und er wird uns versorgen. Und ein Schritt des Glaubens, wenn man das glaubt, ist, dass man seine Priorität nicht mehr darauf legt, zu arbeiten, um zu überleben. Habe ich gesagt, das ist ein Teil des Fluches von Arbeit nach dem Sündenfall. Aber Jesus ist gekommen, uns frei zu machen von diesem Fluch. Wir sollen arbeiten, ja, aber wir sollen es nicht mehr aus der Haltung tun, wir müssen es unbedingt machen, um zu überleben. Sondern unser Glaube ist darauf gerichtet, dass Gott für uns sorgt, dass wir deswegen überleben. Unterschied verstanden? Er ist wichtig. Denn das ist das, was wir glauben. Wenn wir das glauben, dann werden wir anders arbeiten. Wir werden nicht mehr gezwungen sein oder in so einem Korsett drinstecken, sondern wir sind frei. Weil wir vertrauen einem Gott, der größer ist als alles, was unser Arbeitsleben ausmacht. Und wohin sollen sich die Prioritäten verschieben? Die sollen sich verschieben hin zum Reich Gottes, zu seiner Gerechtigkeit, im Vertrauen darauf, dass er alles andere dazu geben wird. Was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen sollen, wo wir schlafen sollen, wo wir wohnen sollen. All diese Dinge sind in Gottes Hand. Aber unsere Konzentration sollte darauf gerichtet sein, nach seinem Reich zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, welche Assoziationen euch dann kommen. Ja, dann muss ich ja doch mehr in der Gemeinde machen oder so. Nee. Gottes Reich ist nicht gleich Gemeinde. Gottes Reich ist auch an deinem Arbeitsplatz übrigens. Oder wo immer du bist, da ist Gottes Reich. Weil wenn du zu Gottes Reich gehörst, schleppst du das damit hin. Dann ist da Gottes Reich. Und dann stellt sich die Frage, wie wird diese Priorität am Arbeitsplatz deutlich? Ich trachte hier zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, soll ich dann weniger konzentriert bei meiner fachlichen Ausrichtung bleiben? Nein, genau das ist zum Beispiel eine Art, die Gott gut findet. Er sagt, mach das akkurat, mach das exzellent. Arbeite so, tu das in einer guten Haltung deinem Arbeitgeber gegenüber. Aber eigentlich geht es nicht darum, dass diese Aufgabe erledigt wird, sondern eigentlich geht es darum, dass das Reich Gottes hier hineinkommt. Und das kommt halt sehr vielfältig an den Arbeitsplatz. Da komme ich dann gleich noch zu, bei diesem Punkt, Schritt auf Menschen zu. Also wenn wir gerade an diesem Schritt, Glaubensschritt stehen, unter anderem eben auch eine Berufsveränderung vorzunehmen, dann ist der Glaube an Gott als einen Versorger sehr hilfreich. Vielleicht ist sogar das manchmal der Anstoß, sich mal zu umzuorientieren, mal was Neues auszuprobieren. Jobwechsel ist nicht ein Fluch oder Plan B, sondern ist vielleicht einfach auch der bessere Ort. Das kann auch sein. So, Punkt 4. Der Schritt auf Menschen zu, der Glaubensschritt auf Menschen zuzugehen. In den bestehenden Arbeitssituationen, in denen wir sind, egal jetzt, ob es ums Geld geht oder ehrenamtlich, haben wir mit Menschen zu tun und sind deswegen herausgefordert. Ist das so? Seid ihr herausgefordert in eurem Tun? Wegen der Menschen, mit denen ihr das tut? Die Aufgabe kriegt man vielleicht noch so hin, irgendwie, ja, ja. Aber die Menschen, die machen es einem bisweilen schwer. Manchmal macht es auch Spaß, aber das ist eigentlich eine große Herausforderung. So, wie gehe ich jetzt in der Beziehung zu Jesus im Glauben mit diesen komischen Menschen um, die an meinem Arbeitsplatz sind und die mich herausfordern? Ich glaube, dass sowohl Kritik als auch Lob an den Chefs, an den Mitarbeitern oder an den Kunden ganz viel Mut und Glaube braucht. Einfach ehrlich zu sein, man selbst zu sein, sich nicht zu verdrehen, nicht von Furcht gesteuert zu sein, nicht von Ablehnungsbefürchtungen gesteuert zu sein, sondern man weiß, ich bin unterwegs im Namen Jesu Christi und ich bin hier, damit das Reich Gottes hier hinkommt und dann kann ich mal was ansprechen, was falsch läuft. Dann darf ich mal jemanden kritisieren, in aller Liebe, aber ich darf das. Ich darf durchaus auch sagen wir, die Güte Gottes verbal weitergeben, indem ich Menschen lobe. Ja, ich soll das sogar. Und natürlich gehe ich freundlich mit Kunden um. Ich glaube, dass Gott ein authentisches Leben am Arbeitsplatz sowas von segnet. Und das ist unsere Herausforderung an unseren Arbeitsplätzen, authentisch zu sein. Und dann läuft es fast von ganz alleine. Aber dieses authentisch Sein ist oft bekämpft von Ängsten, bekämpft von Befürchtungen. Und deswegen sind wir still oder zurückhaltend oder weiß ich nicht, trauen uns bestimmte Sachen nicht, weil wir erstens befürchten, dann werden wir schlechte Karten haben im Unternehmen und zweitens vielleicht werden wir sogar gekündigt. Also ein Glaubensschritt ist es sicherlich, mit den inneren Überzeugungen nicht zurückzuhalten und auch mit den inneren Glaubensüberzeugungen nicht zurückzuhalten. Also der Zugang auf Menschen im Arbeitsleben ist ja definitiv, sind wir auch gefragt, als Zeugen, als Nachfolger Jesu, die wir von unserem Glauben auch erzählen können. Wir sollen authentisch und wir sollen nahbar sein. Und ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich mit Leuten in meinem säkularen Beruf anfange, über tiefe Lebensinhalte zu sprechen, dann kommt großes Verwundern auf, dass man über sowas auf der Arbeitsstelle redet. Da geht es manchmal um wirklich tiefe Sachen, ne? Dann ist jemand geschieden oder ist jemand, hat einen Todesfall in der Familie oder sowas. Und man fängt einfach mal an, den Scheinwerfer Gottes da drauf zu leuchten und das ist was völlig Unnormales für die Menschen. Und wir brauchen uns da nicht groß für irgendwie vorher ein Konzept zu machen, wie reden wir mit den Leuten oder sowas, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass uns Gott in solchen Situationen wirklich Gedanken und Worte durch den Heiligen Geist gibt. Ganz locker bleiben. Das läuft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da werden wir auch gleich noch eine Bibelstelle zu lesen. Aber ein Gedanke noch vorweg. Ich denke, dass Gott ja auch die Menschen uns zur Seite stellt, um uns zu formen, um uns herauszufordern und uns auch zu verändern. Also diese Haltung, ich will so bleiben, wie ich bin, die ist nicht besonders hilfreich, wenn man mit Menschen zu tun hat, die einen echt herausfordern. Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, dass Gott an der Arbeit ist, an unseren Herzen. So, jetzt zu dieser Bibelstelle, die uns zeigt, dass Gott uns gebraucht. In Matthäus 5, Vers 14 bis 16 steht, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, ihr solltet das Licht der Welt sein, oder ihr könntet ja mal ein bisschen heller scheinen, oder sowas. Nein, ihr seid das Licht der Welt, Punkt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt, nachdem er nicht mehr hier ist. Ihr seid das Licht der Welt. So, jetzt kann man mit dem Licht, was Licht ist, verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel das Licht irgendwo hinstellen, wo es nicht besonders hell leuchtet. Aber das ist ja dumm. Warum? Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß nicht, ob du das Bild über dich selber hast, zu sagen, ich bin das Licht der Welt. Und ich gehe auch so durchs Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ist das arrogant? Oder ist das biblisch? Kann ich nicht beurteilen. Ja, ist immer erstmal, wenn du dir das selber sagst. Man sollte vielleicht das nicht unbedingt zu anderen sagen, aber zu sich selber. Es ist ja die Frage, ob man sich das selber glaubt. Glaube ich mir das selber, was Gott mir dazu spricht? Du bist das Licht der Welt. Da ist aber noch so ein Dimmer. So ein bisschen Licht. So eine Funzel vielleicht. Nein. Ich bin das Licht der Welt. So, ob das arrogant ist oder ob das glaubensvoll ist, das ist die Frage unseres Herzens. Das kann weder ich noch andere beurteilen, das kann aber Gott beurteilen. Fakt ist auf jeden Fall, dass Gott uns glaubensmäßig in diese Position bringen will, dass wir über uns so denken, wie er über uns denkt. Und wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt und wenn ihr an eurem Arbeitsplatz seid, dann scheint ihr, ihr könnt gar nicht anders, weil ihr das Licht seid. Es geht nicht anders. Du kannst dich zwar anstrengen und kannst da irgendeinen Pott drüber packen, dass man das nicht sieht, das geht ja. Aber warum? Wozu? Lass es sein. Ja? Sei, der du bist an deinem Arbeitsplatz und scheine. Und scheine einfach. Und ich sage euch, ob ihr das merkt oder nicht, ihr macht einen Unterschied an euren Arbeitsplätzen. Ihr macht einen Unterschied, definitiv. Aufgrund dieses Wortes bin ich mir da ganz sicher. Wie sieht dieses Scheinen aus? Das Licht leuchtet vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen. Und dann denkst du, habe ich denn gute Werke an meinem Arbeitsplatz? Vielleicht wird man ermahnt, doch über seine grundsätzliche Haltung zur Arbeit nochmal neu nachzudenken. Ja. Aber letztendlich ist auch dieser Schritt 4 auf Menschen zu natürlich der Schritt, mehr als nur das fachliche Abarbeiten von den Aufgaben, die man hat, vor Augen zu haben, sondern die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und die werden die guten Werke sehen, auch wenn du sie selber nicht siehst. Wie ich erzählt habe, die werden sehr sensibel wahrnehmen, ob man ihnen zugewandt ist oder nicht. Die werden sehr sensibel wahrnehmen, ob man ihnen zuhört oder nicht. Die werden genau spüren, ob man ein echtes Interesse an ihnen hat oder nicht. Und wir machen einen Unterschied. Ich bin mir da ganz sicher. Und wir müssen uns nicht groß dafür anstrengen, ehrlich gesagt. Sondern es ist Jesus, das Licht der Welt in unseren Herzen. Lass es strahlen. So, letzter und fünfter Schritt. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt die Bibel, an drei verschiedenen Stellen. Einmal steht das im Alten Testament. Dann sagt das Jesus zu seinen Jüngern, die er sendet. Und wo er sagt, wenn ihr in ein Haus reinkommt und die geben euch da zu essen und so weiter, esst da ruhig, nehmt da. Ist okay. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn sie euch ablehnen, dann putzt den Staub von euren Schuhen und dann geht er woanders hin. Aber wenn ihr irgendwo eingeladen werdet, gerne essen. Kein Problem. Und da sehen wir auch wieder, dass Lohn nicht unbedingt sich erstreckt auf reines Geld, sondern Lohn ist einfach auch Lebensversorgung und Gott sorgt so auf diese Art und Weise für die Leute, die in seinem Namen auch unterwegs sind. Und wir dürfen mal unseren Blick schärfen, wo wir von Gott etwas bekommen durch Menschen auf eine ganz andere Art und Weise als Geld. Ich glaube, wir sind da viel zu sehr auf diese Sache fokussiert, dass es alles immer irgendwie um Geld geht. Es geht da nicht mehr um Geld. Das andere Beispiel, wo es darum da heißt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, ist, wo der Paulus an die Korinther schreibt und sagt, die Leute, die arbeiten, um das Evangelium zu verkündigen, die sind auch ihres Lohnes wert. Und zwar sollen die leben dürfen von denjenigen, denen sie das Brot des Lebens austeilen. Er sagt da, man verbindet einem Ochsen, der jetzt das Dresch, ja, die haben ja so Dreschzeug hinter sich hergezogen über die Felder, damit die Körner da aus den Ähren rauskommen, dem verbindet man auch nicht das Maul, sondern dem erlaubt man, dass der von dem, was er da arbeitet, auch was essen darf. Das ist völlig normal, das ist schon in der Natur so. Und deswegen ist es auch gut so, dass Leute, die das Evangelium verkündigen, auch davon leben sollen dürfen. Auch wenn der Paulus für sich gesagt hat, ich nehme das nicht in Anspruch, aber er sagt sehr relativ klar, dass das vollkommen in Ordnung ist. Also, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, wird uns an verschiedenen Stellen so gesagt. So, jetzt gehst du mit deinem Bibelwissen zu deinem Arbeitgeber und sagst, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wie sieht's denn aus? Ich habe nicht den Eindruck, dass ich hier meines Lohnes wert bin. Sollte man das machen? Ich finde das eine sehr brisante Frage. Und ich möchte ja sagen, wenn wir das machen, sollten wir das nicht machen, weil wir Mangel leiden oder meinen, wir kriegen zu wenig oder weil wir uns ungerecht behandelt fühlen oder was weiß ich, was für Motive uns treiben, sondern was uns treiben sollte zu solch einem Schritt, ist das Empfinden von Gott her, das ist jetzt in Ordnung. Man kann zum Beispiel auch, wenn man über eine Gehaltserhöhung nachdenkt, darüber nachdenken, was man dann mehr geben kann. Mehr empfangen, um mehr geben zu können. Kann ja auch ein Antrieb sein. Ich habe beides erlebt. Also ich habe erlebt, dass ich von Gott so das Empfinden hatte, halt die Klappe, ich kümmere mich darum, du brauchst da gar nichts für zu machen. Du musst da nicht für dich streiten. Weil das war so mein Herzens. Also Ungerechtigkeit und die anderen sind schon weiter und vergleichen und blub, blub, blub. Nein, Füße stillhalten, Schnabel halten, nichts sagen. Ich werde für dich streiten. Ich hatte aber auch mal die Situation, wo ich den Eindruck hatte von Gott, jetzt ist das angesagt, das mal zu thematisieren. Und wieso ich den Schritt 5 einen Glaubensschritt nenne, ist, weil ich euch deutlich machen möchte, dass in einer solchen Frage die Leitung des Heiligen Geistes eine ganz wichtige Rolle spielt. Da gibt es keine pauschale Antwort. Mach mal so, guck mal diese Bibelstelle. Wahr ist, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Aber von wem kriegen wir den Lohn? Letztendlich, unterm Strich, kriegen wir den Lohn von Gott. Hier schon und letztendlich im Himmel. So. Ja, der Arbeiter ist seines Lohnes wert und der Arbeiter wird seinen Lohn kriegen. Gott ist Belohner, keine Frage. Aber die Frage, ob ich mich bemühe um eine Gehaltserhöhung oder um eine Verbesserung in meinem Einkommen, da sollten wir uns wirklich führen lassen vom Heiligen Geist. Gut, ich komme zum Schluss. Vor welchem Schritt stehen wir oder stehst du, wenn es um das Thema Arbeit geht? Ich weiß nicht, ob ich den einen oder anderen getroffen habe mit diesen Fragen. Ich habe so vorher überlegt. Es gibt so für Schritte des Glaubens, die man im Arbeitsleben gehen kann. Aber vielleicht ist da ganz was anderes angestoßen, was ich hier überhaupt nicht angesprochen habe, was vielleicht durch eine Bibelstelle in eine andere Richtung vom Heiligen Geist dir in den Kopf gekommen ist. Dann ist das gut, das zu bewahren im Herzen, zu bearbeiten und damit umzugehen. Mein Ziel eigentlich ist zu sagen, es ist sehr viel lohnenswerter, nicht lohnenswerter, ja auch, lohnenswerter auch, aber es ist auch klüger, es ist einfach richtiger, die Gedanken, die das Arbeitsleben ausmachen, aus Gottes Perspektive zu sehen und in Gemeinschaft mit ihm zu beantworten. Und die Schritte nicht alleine zu gehen, sondern die Schritte mit Jesus zu gehen, in der Gemeinschaft, im Gespräch mit ihm, in der Beziehung zu ihm. Ich weiß nicht, motiviert dich der Glaube an einen dich versorgenden und liebenden Gott, wo du nicht in der Annahme davon abhängig bist, ob du alles richtig gemacht hast, ob du es gut gemacht hast, spielt bei Gott und seiner Liebe überhaupt keine Rolle. Und ich finde das dermaßen entspannt, da ruhe ich mich gerne drin aus. Ich möchte euch ermutigen, euch auch da drin auszuruhen. Und die andere Sache, alles was uns an Sorgen treibt, ach, was wird denn mit der Rente? Leute, lasst uns das doch wirklich nicht blauäugig, nicht dumm, nicht unüberlegt bearbeiten, aber doch im Vertrauen auf Gott bearbeiten. Lasst uns doch darüber nachdenken, dass Gott unser Versorger sein wird. Und der hat Mittel und Wege, die kann sich ein Arbeitsminister nicht ausdenken. Danke, Jesus, für deine Liebe und dass du uns den Vater gezeigt hast, als jemand, der uns nicht definiert über das, was wir können oder was wir arbeiten und was wir für Titel haben, sondern einfach die Liebe Christi, das ist das, was uns wirklich ausmacht. Ich danke dir, dass wir angenommen sind in dir, Jesus. Absolut, ohne Wenn und Aber. Ob arbeitsfähig oder nicht, ob berufstätig oder nicht, du liebst uns so, wie wir sind. Dafür danke ich dir. Und dann möchte ich dich preisen dafür, dass du unser Versorger bist. Und dass wir uns wirklich keine Sorgen machen müssen. Du kümmerst dich um uns. Du sorgst für uns. Du sorgst für unsere Familien. Du sorgst für die, um die wir uns auch so unsere Gedanken machen. Wir wollen dir das hinlegen. Unser eigenes Leben, das Leben unserer Anvertrauten. Wir beten, dass du unser Herz zur Ruhe bringst. Und dass die Sorgen tatsächlich verschwinden und wir sie bei dir abladen können. Und wir uns auf dein Wort verlassen können, wirklich im Glauben es ergreifen können. Du kümmerst dich um uns. Wir wollen uns ausrichten nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit und glauben, dass du alles dazu tun wirst, was wir zum Leben brauchen. Amen.